Kleeradio Wissen. Update.
Danach hat sich der Nutzer zum einen mit medizinischen Behandlungsmethoden befasst, zum anderen über Arten und Umsetzungsmöglichkeiten einer Selbsttötung informiert. An mindestens einem Tag hat sich der Betreffende darüber hinaus über mehrere Minuten mit Suchbegriffen über Cockpit-Türen und deren Sicherheitsvorkehrungen auseinandergesetzt.
Mit dieser Mitteilung von der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft scheint immer klarer, der Co-Pilot hat den Absturz der Germanwings-Maschine offenbar geplant. Weitere Erkenntnisse soll der zweite Flugschreiber liefern, der heute gefunden wurde. Seine Auswertung wird den französischen Ermittlern nach einige Tage dauern. Über den Umgang mit Cockpit-Türen soll jetzt in Deutschland eine neue Arbeitsgruppe beraten. Das ist unser Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Co-Pilot der Unglücksmaschine den Kapitän ausgesperrt, bevor er das Flugzeug abstürzen ließ. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt kündigte jetzt eine Arbeitsgruppe an, die darüber beraten soll, ob die Totalverriegelung der Cockpit-Türen wieder abgeschafft wird. Eingeführt wurden die Sicherheitstüren nach den Anschlägen vom 11. September. Dobrindt stellt aber auch klar:
Wer glaubt, er könne jetzt in Deutschland alleine an der Sicherheitsarchitektur des Türmechanismus Veränderungen vornehmen, ohne dies in einen internationalen Kontext zu stellen, der irrt natürlich.
Die Arbeitsgruppe besteht aus Experten der Bundesregierung und der Luftfahrtbranche und soll medizinische und psychologische Checks für Piloten prüfen. Außerdem soll das Gremium Vorschläge von Innenminister Thomas de Maizière diskutieren. Der hat zum wiederholten Mal gefordert, dass Fluggäste auch ihren Ausweis zeigen müssen, wenn sie innerhalb des Schengen-Raums fliegen. Als Grund zitiert die Bild-Zeitung den Minister.
Nach dem Anschlag, so zitiert das Blatt, haben wir bei allen Passagieren und der Crew überprüft, ob sie uns als Gefährder bekannt sind, weil wir wissen wollten, ob es sich um einen Terroranschlag handelt. Wir mussten aber feststellen, dass zunächst gar nicht klar war, wer überhaupt in dem Flugzeug saß.
Die Sorge des Innenministers? Reisende könnten ihr Ticket so wegen der fehlenden Kontrolle theoretisch auch jemand anderem geben, sodass ein Passagier dann unter falschen Namen fliegt. Für de Maizière ein Problem, wie die Bild-Zeitung zitiert.
Meines Erachtens müssen wir aus Sicherheitsgründen wissen, wer tatsächlich an Bord eines Flugzeuges ist.
De Maizière fordert deshalb nicht zum ersten Mal mehr Austausch über potenzielle Gefährder und dass Passagiere wieder ihren Ausweis vorzeigen müssen. Für den CDU-Innenexperten Armin Schuster geht es hier nicht um neue Grenzkontrollen.
Das würde ich auch für innerdeutsche Flüge fordern, denn das macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich einen Terrorgefährder von Hamburg nach München habe oder von Amsterdam nach Düsseldorf.
Kritik, besonders an der angedachten Ausweispflicht, kommt von der Linkspartei. Ihre innenpolitische Sprecherin Ulla Jelpke kritisiert sie als pietätslos. Es sei unverantwortlich, dass der Minister seine Überwachungspläne auf dem Rücken der Absturzopfer betreibe.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Überlegungen von de Maizière zur Flugsicherheit sind auch Thema im Netz. Auf Facebook schreibt Patrick Schneid: Ich halte de Maizière für ein viel größeres Sicherheitsproblem. Und Ronald Hamm-Schmüller fragt: Ausweispflicht für wen? Für Piloten? Wer kontrolliert denn die künftig? Für Passagiere gelten strenge Sicherheitsregeln. Die stehen erstmal unter Generalverdacht, Terroristen zu sein. Aber was ist, wenn plötzlich das Personal die Schwachstelle ist? Auch auf Twitter wird das Thema diskutiert. Manu Meyer schreibt: Kontrolle über alles, jedes Mittel ist recht. Warum wird nicht jeder Mensch nach der Geburt gechippt? User Brocker Nation hat etwas Mitleid mit dem Minister. Hashtag de Maizière hat eigentlich gar keine Ahnung. Er muss in ständiger Angst leben. Adrian Lierdes tweetet: Wer erklärt jetzt Thomas de Maizière, dass es nicht die Passagiere waren, die den Flug zum Absturz brachten? Und das sieht auch Userin Daniela Beso. Sie schreibt: Luftfahrtexperte de Maizière vertritt die Auffassung, dass Piloten weniger gegen Berge fliegen, wenn es für Schengen-Passagiere Passkontrollen gibt.
Was sonst noch wichtig war?
Na, ich hoffe, dass das Endspiel irgendwann abgepfiffen wird und mit einem guten Ergebnis für alle.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier versucht, optimistisch zu bleiben. Und das, obwohl der Atompoker zwischen dem Iran und den Verhandlungspartnern schon den zweiten Tag in die Verlängerung gegangen ist. Ausgang ungewiss. Konkret geht es um eine Grundsatzvereinbarung über ein Atomabkommen, mit dem die nukleare Bewaffnung des Landes verhindert werden soll. Laut dem iranischen Außenminister Mohammed Jawad Zarif gibt es in Lausanne deutliche Fortschritte in den Gesprächen mit den 5 UNO-Vetomächten und Deutschland. Die andere Seite spricht dagegen von einer schwierigen Phase. Unser Korrespondent Hans-Jürgen Maurus fasst die Knackpunkte noch einmal zusammen.
In der vergangenen Nacht wurde erneut die Beschränkung des künftigen Nuklearprogramms des Iran bezüglich der hochmodernen Zentrifugen diskutiert, die nach Angaben der New York Times 25 Mal schneller arbeiten als die alten Modelle. Auch die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen war erneut Thema. Die iranische Delegation beharrt darauf. Kein Deal ohne Ende des Embargos, so der iranische Verhandlungsführer Abbas Araghchi.
Auch wenn es eine Einigung geben sollte, das wäre erst ein Rahmenabkommen. Über die Details müsste dann noch einmal extra verhandelt werden. In Kenia in Ostafrika gab es einen Anschlag auf eine Uni. Nach Angaben der Behörden haben Bewaffnete mindestens 15 Menschen getötet und viele Studenten verletzt. Die Männer sind maskiert auf den Campus der Stadt Garissa gestürmt und haben um sich gefeuert. Die Zahl der Opfer könnte steigen, weil sich die Angreifer laut Polizei inzwischen in einem Studentenwohnheim verschanzt haben. Ein BBC-Reporter berichtet vom inzwischen abgeriegelten Campus.
Es sind immer noch Schüsse aus dem Inneren des Colleges zu hören. Es wird angenommen, dass einige Studenten von den Angreifern als Geiseln genommen wurden.
Zu dem Angriff hat sich die somalische Terrororganisation Al-Shabaab bekannt. Garissa liegt etwa 150 Kilometer von der Grenze zu Somalia entfernt. In der Gegend hat es schon mehrmals Anschläge gegeben, weil Kenia Soldaten nach Somalia geschickt hat, um Al-Shabaab zu bekämpfen. Wer auf einen wichtigen Brief, ein Paket oder Päckchen wartet, könnte Pech gehabt haben. Auch heute gab es bei der Post wieder Warnstreiks. Warum? Ein streikender Postmitarbeiter in Ulm formuliert es so.
Die Bezirke werden immer größer, immer mehr Pakete, immer mehr Post und immer weniger Zeit. Und vor allem die Unsicherheit. Man kriegt immer nur noch Zeitverträge.
Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass die Briefträger 1,5 Stunden in der Woche weniger arbeiten müssen, aber genauso viel verdienen. Die Gewerkschaft will auch verhindern, dass die Post Mitarbeiter in neue Tochterfirmen ausgliedert und ihnen dort weniger zahlt. Allein gestern sind bei dem Warnstreik 6 Millionen Briefe und 300.000 Pakete liegen geblieben. Die Chancen, dass die Post jetzt aber doch bald kommt, stehen gut. Bis zum 14. April wollen die Postmitarbeiter nicht mehr streiken. Woodkid hat letztes Jahr noch bei Rock am Ring am Nürburgring gespielt. Dieses Jahr wird dort nicht mehr gerockt. Der Konzertveranstalter hat jetzt das Aus für das Festival Grüne Hölle Rock bekannt gegeben. Es sollte eigentlich das Nachfolgefestival von Rock am Ring werden. Das zieht jetzt ins Ruhrgebiet und heißt dann Rock im Revier. Im Stadion in Gelsenkirchen werden Ende Mai unter anderem Metallica, Muse und Kiss erwartet. Grund für den Umzug vom Nürburgring ins Ruhrgebiet ist ein Streit zwischen dem Konzertveranstalter und dem Rennstreckenbetreiber. Der Nürburgring hat dieses Jahr schon die Formel 1 verloren.
Was noch wichtig wird.
Das lange Osterwochenende steht bevor und damit im ganzen Bundesgebiet auch wieder die traditionellen Ostermärsche. Insgesamt sind rund 80 Kundgebungen geplant. Zentrale Themen sind den Veranstaltern zufolge der Krieg im Osten der Ukraine und ein Stopp von Rüstungsexporten.
Und sonst in der Welt?
Junge Frauen, die sich der Terrorgruppe IS anschließen, übernehmen offenbar immer mehr Aufgaben. Bisher galten sie vor allem als Bräute der Dschihadisten. Militärexperten berichten jetzt über einen Rollenwechsel. Sie sagen, dass Frauen in Syrien und im Irak zunehmend an der Front zum Einsatz kommen, zum Beispiel als Ärztinnen, oder sie übernehmen logistische Aufgaben. Ein Vertreter der kurdischen Peschmerga berichtet sogar, dass rund um die irakische Stadt Sinjar weibliche Kämpferinnen aufgetaucht sind. Da Frauen sich nach streng islamischer Vorstellung an bestimmte Kleider und Verhaltensregeln halten müssen, war sowas bislang undenkbar. Die Experten erklären das veränderte Rollenverständnis damit, dass sich der Terrorgruppe immer mehr Ausländer anschließen. Wer ehrenamtlich arbeitet, der tut das nicht für Geld. Es gibt allenfalls eine Aufwandsentschädigung. Die kann aber auch nicht von schlechten Eltern sein. Das Internationale Olympische Komitee hat mitgeteilt, wie viel sein ehrenamtlicher Präsident Thomas Bach im Jahr bekommt. Angesetzt sind rund 230.000 Euro als Aufwandsentschädigung. Andere Mitglieder des IOC-Vorstands bekommen neben einer Jahrespauschale auch einen Tagessatz von gut 800 Euro. Für Sitzungstage und einen An- und Abreisetag. Dass das Olympische Komitee die Zahlen veröffentlicht, gehört zu einem Reformprogramm für mehr Transparenz. Die Ethikkommission hat andere Verbände aufgefordert, ihrem Vorbild zu folgen. Der Fußball-Weltverband FIFA hält das Gehalt seines Präsidenten Sepp Blatter zum Beispiel geheim. In japanischen Animes werden gerne mal halb- oder ganz nackte Frauen in erotischen Posen gezeigt und auch Gewalt und Blut gibt es nicht zu knapp. Solche Zeichentrickfilme findet das Kulturministerium in China unerhört. Deshalb hat es Internetplattformen dazu aufgefordert, sie nicht mehr zu zeigen. Wer dagegen verstößt, soll bestraft werden. Zur Begründung heißt es, dass die Animes Gewalt, Terrorismus und vulgäre Erotik verherrlichen. Explizit genannt wird etwa die Serie Blood Sea, in der ein Mädchen Monster mit einem Schwert verstümmelt. In High School of the Dead muss sich eine Gruppe Schüler gegen Zombies verteidigen, natürlich leicht bekleidet. Medien berichten über eine schwarze Liste mit Dutzenden Titeln. Insgesamt müssen Streamingdienste in China jetzt strengere Regeln befolgen, wenn sie Videos aus anderen Ländern zeigen wollen. Dazu brauchen sie bestimmte Lizenzen, über die die nationale Medienaufsicht einzeln entscheidet.
Wissensnachrichten.
Die mögliche Rettung für alle Ebola-Kranken liegt seit 10 Jahren in der Schublade. Jetzt haben aber Tests gezeigt, ein Impfstoff aus Kanada könnte wirklich helfen und künftige Epidemien verhindern. Stefanie Gebert aus den Wissensnachrichten. Warum hat so lange gedauert, bis man den Wirkstoff getestet hat?
Ganz einfach, weil man sich von dem Impfstoff keine Gewinne erhoffen konnte. Aber mit der Notsituation jetzt, vor allem in Westafrika, hat sich die Weltgemeinschaft eingeschaltet und Geld versprochen. Und damit lohnt es sich, einen Impfstoff auf den Markt zu bringen.
Und dieser Impfstoff aus Kanada, der zeigt jetzt also Erfolge.
Richtig, zumindest sagen das erste Tests. Nach dem Impfen haben die 138 freiwilligen Patienten, unter anderem aus Deutschland, Antikörper gebildet und damit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Impfstoff wirkt. Er hat offenbar auch wenig Nebenwirkungen und die Forscher konnten nachweisen, dass der Wirkstoff sowohl bei bislang gesunden Testpersonen als auch bei schon Erkrankten wirkt, sagt der Leiter der Studie, Professor Peter Kremsner.
Hier wurde auch gezeigt, dass die Impfung, wie wir sie verwenden, einerseits prophylaktisch, das heißt vor einer Ebola-Virus-Infektion, 100% wirksam war, wie sogar auch kurz nach einer erfolgten Ebola-Virus-Infektion.
Wie umfangreich diese Wirkung ist und wie lange sie hält, das muss jetzt noch weiter untersucht werden.
Soll heißen, es gibt noch weitere Tests und wir sind im Moment noch nicht so weit, dass der Impfstoff wirklich auf den Markt kommen kann.
Genau, man ist noch nicht so weit, es muss noch weiter getestet werden, zum Beispiel an anderen Zielgruppen. In der nächsten Woche sollen weltweit zum ersten Mal Jugendliche in Gabun, das ist in Westafrika, geimpft werden und später dann auch Kinder. Laut Zeitplan kann der Impfstoff aber noch im Laufe des Jahres zugelassen werden, so heißt es. Das ist auch eine Art Wettbewerb unter den Pharmakonzernen, denn es wird an einem Dutzend Impfstoffen geforscht. Und jetzt kommt es darauf an, welcher effektiver und vor allem schneller ist.
Von der Gegenwart gehen wir jetzt mal in die Vergangenheit und zwar ziemlich weit zurück. Es geht um die Vormenschen, also die Gattung, aus der später der Mensch entstanden ist. Einen Vormenschen in Südafrika hat man genauer untersucht und herausgefunden, der ist noch älter als ursprünglich gedacht.
Genau, und zwar 1 Million Jahre älter. Es geht um Littlefoot, das ist ein Urmensch, dessen Skelett in einer Höhle in Südafrika gefunden wurde. Er hat ganz kleine Füße und von denen stammt natürlich auch sein Spitzname. Und die zeigen, dass er sowohl affenartige Bewegungen drauf hatte, also sich von Baum zu Baum schwingen konnte. Littlefoot konnte aber offenbar auch aufrecht gehen wie ein Mensch.
Und jetzt soll Littlefoot also 1 Million Jahre älter sein als bisher vermutet. Wann hat er dann genau gelebt?
Das ist genau das Interessante an dieser Studie. Er soll vor 3,7 Millionen Jahren gelebt haben, als auch Luzi unterwegs war. Luzi ist eine Vormenschenfrau, die in Äthiopien gefunden wurde. Auch sie soll aufrecht gegangen sein und erste Werkzeuge gebaut haben und gehört damit zur Gattung Mensch. Und wenn Littlefoot auch zu dieser Zeit gelebt hat, dann heißt das, Luzi war gar nicht allein. Und daraus schließen die Forscher, es hat möglicherweise eine Vielfalt menschlicher Vorfahren in Afrika gegeben.
Und zum Schluss geht es nochmal um Nachkommen und zwar von Männern, die besonders schlau sind. An die versucht die größte internationale Spermabank Cyrus heranzukommen.
Und deshalb baut das Unternehmen seinen neuen Hauptsitz jetzt direkt neben der Uni Florida in den USA auf. Ziel ist es, möglichst viele Studenten zu finden, die gegen Geld ihr Sperma spenden. Allerdings ist Intelligenz nicht das einzige Kriterium. Die Spender müssen außerdem mindestens 1,75 Meter groß sein und dürfen nicht älter sein als 39 Jahre.
Also kein Nebenjob für Bummelstudenten. Vielen Dank, Stefanie Gebert aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend bleibt es an vielen Orten Deutschlands bewölkt. Dazu kann es Schauer und Gewitter geben. Graupel und Schnee sind möglich. In Richtung Süden ist auch kräftiger langer Regen drin. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis minus 4 Grad. Morgen fängt der Tag im Süden mit Sonne an. Im Norden gibt es mehr Wolken. Von Westen her kommen im Laufe des Tages noch mehr. Im Südwesten kann es auch regnen. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 7 und 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.